Jetzt muss es anders werden. Neues bricht auf. Diese Ansage steht im Raum. Nicht nur im persönlichen Leben, auch in Gremien, Vorständen oder Vereinen spricht man die Sprache der Erneuerung. Vom Denken out of the box, von Reformen. Neue Strategien, bessere Prozesse, neue Verhaltensweisen sollen den Wandel einläuten. Change Management ist ein ganzer Forschungszweig geworden. Aber das sind doch Plastikwörter. Wir sind innovativ, nachhaltig und effizient, steht auf jeder zweiten Homepage. Meine Erfahrung ist, je mehr diese Wörter verwendet werden, umso festgefahrener ist eine Organisation. Warme Luft. Aber diese warme Luft wird hübsch serviert, eben, mit Worthülsen vom Change, vom Aufbruch oder neuen Wegen. Aber gerade jetzt habe auch ich Lust bekommen, dass sich die Sachen ändern. Neben viel Leid und unglaublichen Kosten haben die letzten Wochen auch einige Dinge möglich gemacht, die mir richtig gut gefallen. Ich selber bin kaum betroffen von all den Nöten, die Covid-19 ausgelöst hat. Da kann ich gut, gesünder und auch ein bisschen glücklicher leben. Gemütliche Abende ohne Termine, lange Spaziergänge, selbstgebacktes Brot, gut kochen, mehr schlafen, weniger Stress. So fange auch ich mit einem neuen Lebensstil an. Jetzt verändere ich mich. Ich lasse mich doch nicht mehr so herumjagen. So, by the way, hat sich in den letzten Wochen auch gesellschaftlich viel verändert. Wochenlang keine Staus mehr. Lärmgeplagte Anwohner konnten wieder schlafen. Man hörte Vögel pfeifen. Keine Flugzeuge am Himmel. Fische statt Dreck in Venedigs Kanälen. Nachbarschaftshilfe statt Isolation. Das könnte ein Durchbruch sein. Ein Anfang, dass die Gesellschaft anders wird. Auch hier lockt der Neubeginn. Doch wahrscheinlich kommt nicht die erwartete Wende, sondern die Normalität. Und mit ihr der ganz normale Wahnsinn. Ins Kino dürfen, aber nicht gehen, weil bereits 4 Abendstermine anstehen. Wieder zur Arbeit fahren und täglich 2 Stunden im Stau stehen. Das Rauchen aufgeben, destruktive Mechanismen unterbrechen, mehr auf Ausgleich zwischen Arm und Reich bedacht sein, in Freundschaften investieren, das tun, was glücklich macht, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da scheitern wir schon an guten Vorsätzen. Wie soll sich da eine ganze Gesellschaft bewegen? Dass wir uns verändern, ist fast nicht möglich, auch wenn es dringend wäre. Das zeigt die Klimakrise. Alle wissen, dass massiv weniger CO2 ausgestoßen werden muss, sonst droht eine wahrhaft biblische Katastrophe. Aber viele der beschlossenen Massnahmen sind nicht mehr als warme Luft. Diese Unfähigkeit, sich angesichts dringender Reformen zu bewegen, ist uralt. Schon die Bibel erzählt, wie zum Beispiel in Ägypten Reformen lebensnotwendig wurden. Hier wurde ein ganzes Volk unterdrückt. Die Menschen wurden wirtschaftlich ausgebeutet, ihre Kleinkinder umgebracht. Derart unmenschliche Zustände muss man doch verändern. Gott hat sich mit diesen geschundenen Menschen verbündet und große Plagen über das Land geschickt. Die Natur geriet aus dem Gleichgewicht. Kein Weg führte an Reformen vorbei. Beinahe, heißt es mehrfach, hätte Pharao eingelenkt. Beinahe. Im Buch Exodus steht mehr als 10-mal ein verstörender Satz. Sinngemäß lautet er: Da verstockte der Herr das Herz des Pharaos. Weil Gott also das Herz verhärtet hat, sollen Reformen also nicht möglich sein. Das Herz ist, in der Sprache der Bibel, der Ort der Entscheidungskraft, des Mutes, ja der Beherztheit. Gott sorgt also dafür, dass der Pharao sich nicht entscheiden kann, keinen Mut findet, einen anderen Weg zu wählen. Doch warum macht das Gott? Wie kann man das heute verstehen? Eine mögliche Antwort wäre: Gott und nicht der Pharao ist verantwortlich für die mangelnde Reformbereitschaft. Es ist die Schuld Gottes, dass sich nichts verändert. Aber so ist das wohl kaum gemeint. Eine andere Antwort wäre: Der Herrscher von Ägypten hatte gar keine andere Wahl. Für ihn wäre es ruinös gewesen, auf die Sklavinnen und Sklaven als günstige Arbeitskräfte zu verzichten. Für den Pharao war das Sklavenvolk ein entscheidender wirtschaftlicher Faktor. Da konnte er doch Veränderungen gar nicht zustimmen. Der Pharao war nicht verstockt, sondern hatte die Interessen abgewogen. Dieses Muster beobachte ich auch heute. Weniger Flugverkehr? Nur Teilzeitarbeiten? Geht nicht, das wäre ruinös. Weniger Rohstoffe verbrauchen, weltweite Armut überwinden, Frieden machen. Geht nicht, man muss realistisch bleiben, es ist einfach nicht möglich. Eine dritte Antwort darauf, warum Gott das Herz des Pharaos verhärtet, steckt hinter der Idee eines strafenden Gottes. Doch was ist das für ein Bild von Gott? Manipuliert Gott die Menschen, um sie im Bösen zu halten? Ich möchte Gott von solchen Vorstellungen entlasten. Ich mag das Bild des strafenden Gottes nicht. Doch der Gedanke des strafenden Gottes kann ich auch nicht vorschnell aufgeben. Ich sehe Gott, der entbrannt ist von einer großen Leidenschaft für die Menschen. Ich spüre den Eifer, der aufkommt, wenn seine Geschöpfe geplagt werden, wenn die Erde, die Menschen geschunden und ausgebeutet werden. Die Vorstellung eines strafenden Gottes ist die andere Seite des liebenden Gottes. Wäre da nicht die Strafe, wäre auch die Liebe gleichgültig und banal. Aber es ist auch noch eine vierte Deutung möglich. Wir können Dinge gar nicht loslassen, die uns unzufrieden machen, die andere unter Druck setzen oder sie missbrauchen. Solche Sachen fallen auf uns zurück. Wir verstricken uns in das Falsche und können uns dem nicht mehr entziehen. Wir sind gefangen in der eigenen Trägheit, in falschen Entscheidungen und Überzeugungen. Das Böse und Falsche kann man nicht einfach an- oder abschalten. Wenn das Herz verstockt und verhärtet ist, ist das nicht eine Tat Gottes. Das ist die Folge unseres eigenen Verhaltens. Gott macht nur sichtbar, was uns längst gefangen genommen hat. Das könnte gemeint sein, wenn es heißt, Gott verstockte das Herz des Pharao. Trotzdem bleibt mir der Satz rätselhaft. Ich kann nicht sagen, welche Deutung wirklich gilt. Aber wenn ich mich umschaue, sehe ich, echte Reformen haben es schwer. So kann ich nicht recht glauben, dass wir aus dieser Corona-Zeit etwas lernen. Die bisherige Normalität wird uns einholen. Sie wird uns wenig Raum lassen, dass Gutes bleibt. Und trotzdem bin ich voller Hoffnung. Warum? In der ganzen Bibel lesen wir immer wieder von Sternstunden Gottes. Das sind heilige Momente, in denen eben doch das Gute durchdringt. In solchen Zeiten siegt die Liebe über den Hass, das Recht über das Unrecht, die Lebensfreude über die Pflicht. Es ist, als würde Gott uns eine Türe öffnen, die wir selbst niemals finden. So aber stehen wir plötzlich vor einem offenen Tor und können eben doch den neuen Weg wählen. Das meinte Jesus Christus, als er sagte, «Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.» Ob als Folge der letzten Wochen eine solche Tür aufgetan wird? Und wenn ja, werden wir durch sie hindurchgehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir jetzt und auch später nicht einfach verharren und unfähig bleiben, Neues zu wagen. Gerade weil ich Gott vertraue, glaube ich, dass auch Neues wächst. In aller Verstockung öffnet Gott uns eine Tür. Ich höre geradezu, wie er uns ganz freundlich anspricht. Komm da lang, das könnte tatsächlich ein neuer Weg für dich sein. Oder für euch. Amen.